Herzlich willkommen. Ich freue mich heute wieder auf ein neues Gespräch. Diesmal habe ich Sophia Susanne Berthold eingeladen und ich freue mich schon mega auf das Gespräch, weil du hast so unglaublich tolle Sachen im Angebot, wo ich dich wirklich am liebsten löchern würde. Aber vielleicht suchen wir uns heute so ein, zwei Themen aus. Du bist Heilpraktikerin, Zahnärztin, Gesundheitscoaching. Du hast eine Verbindung zu den Ahnen. Du nennst dich selber erwachte spirituelle Wegbegleiterin und Enneagramm. Und da ist ja noch so viel mehr bei dir dabei. Aber nimm uns doch mal kurz mit so auf die Reise. Wie das so alles zu dir gekommen ist, wie du das so alles für dich entdeckt hast. Herzlich willkommen.
Ja, danke, liebe Doris, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin und dass wir uns darüber unterhalten heute. Und begrüße gerne alle Zuschauer, Zuschauerinnen. Ja, wie es dazu kam. Also gerade im Vorgespräch hatten wir das Wort Schicksal. Sag ich mal, also Schicksal bedeutet geschicktes Heil, weil Saal ist ein altes germanisches Wort für Heil. Und es bedeutet, das Leben schickt uns auf einen Weg, damit die Seele sich weiterentwickeln kann, damit sie heil wird. Ja, das wusste ich natürlich dann alles nicht. Also ich bin in Celle bei Hannover aufgewachsen. Und ich weiß nur, also ich habe dort die Krankenschwesternausbildung gemacht und ich wollte dann unbedingt nach München. Ich habe natürlich da so meine Gründe gehabt, meine rationalen Gründe, weil mein Bruder hat damals in München gelebt und eine Kurskollegin ging noch mit hierher und ich hatte auch einen Freund hier in München. Habe ich gedacht, naja, da kennst du dann wenigstens ein paar Leute, gehst nach München. Das sind so rationale Gründe. Heute weiß ich, dass ich hier noch eine karmische Aufgabe zu beenden hatte. Dass das der wahre Grund war und dass dieses Schicksal, das ich bezeichne das so, es zieht einen förmlich dahin. Das ist eine Sogwirkung, so was Magnetisches, ne? Was man sich rational nicht erklären kann. Ja, und dann habe ich hier in München erstmal ein paar Jahre auf der Intensivstation gearbeitet und die Fachausbildung dazu gemacht. Und dann ist mir jemand über den Weg gelaufen, der gesagt hat, ja, mach doch Abitur nach, du kannst das. Und ich habe gedacht, ja, wieso? Ich bin doch Krankenschwester, was soll ich jetzt noch mit 25, was soll ich jetzt noch mit einem Abitur? Und ja, dann kamen noch mehr Lebensumstände, dass ich gesagt habe, naja, dann mache ich das jetzt mal so ein bisschen. Also eher fast so ein bisschen, weiß gar nicht, aus Langeweile oder ich wollte so ein bisschen Allgemeinbildung. Das war wieder die bewusste Entscheidung. Ja? Und die unbewusste Entscheidung war, mach das und studiert dann Zahnmedizin. Das war das, wo das Schicksal mich so geschoben hat. Ne? Ja, dann habe ich das Abitur nachgeholt und dann, ach ja, genau. Und mein Vater sagte dann, ja, studier doch Zahnmedizin. Ich so, nein, Zahnmedizin studiere ich nicht. Und dann kam erst so mein eigener Prozess in Gang. Naja, was braucht es denn dafür? Was braucht es denn für diesen Beruf? So, also technisches Verständnis, gerne mit Menschen arbeiten, manuelle Geschicklichkeit, solche Sachen. Ne? Und dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht Zahnmedizin? Okay, also dann Zahnmedizin, ja. Ja, und dann ging das Ganze erstmal wieder so sehr starken schulmedizinischen Weg. Wobei ich auf der Intensivstation, da bin ich schon mit meinen ersten spirituellen Themen in Kontakt gekommen, und zwar mit Todeserfahrung, beziehungsweise mit dem Thema Nahtoderfahrung. Das war Anfang der 80er Jahre, das war ja noch also völlig spektakulär und unbekannt. So, und ich stolperte dann über dieses Buch von dem Moody, heißt der Autor, über Berichte von betroffenen Personen über ihre Nahtoderfahrung. Und das war damals schon so. Ja, dann kam die Zahnmedizin, Schulmedizin und am Ende des Studiums kamen dann schon so alternative Sachen wieder wie Akupunktur, Kinesiologie. Was habe ich noch kennengelernt? fällt mir ja, Astrologie habe ich ganz früh dann mit angefangen. Und also wieder so Sachen, wo ich so quasi so hingezogen wurde, drüber gestolpert bin und immer gesagt, oh ja, das interessiert mich, damit befasse ich mich mal, ne? Und dann sind viele von diesen Dingen auch wieder so hinten runtergefallen, wo ich gesagt habe, naja, doch nicht so spannend, aber einiges ist halt übrig geblieben. Und das habe ich dann im Laufe der Zeit, als ich schon gearbeitet habe, dann auch als Zahnärztin, intensiviert. Die wirklich wichtigen Sachen. Also Kinesiologie zum Beispiel, die ist ja mittlerweile sehr weit verbreitet. Ja, und die Kinesiologie, das ist dieser Muskeltest. Und das Schöne an, wenn man den gut kann, ist, dass ich in vielen Dingen gesagt habe, ich habe das nicht gelernt, ich habe das nicht studiert, ich bin da nicht die, wie sagt man, Koryphäe da drin, aber bitte lieber Muskeltest, jetzt sag mir doch auch, was ist die Wahrheit? Wo geht's lang? Wie soll ich es machen? Wie können wir das lösen? Ja, und auf eine gewisse Art und Weise kann ich dann dankbar sein dafür, dass ich jetzt zum Beispiel nicht Psychologie studiert habe. Weil man auch in dem Studium einfach sehr, sehr viele Dinge lernt, die man gar nicht braucht, wenn man da gut therapieren möchte. Weil ich so völlig leer war, was diese Thematik anbelangte, ne? Ja, und dann kam ich irgendwann, da hatte ich dann schon die eigene Praxis, kam ich dann in diese Situation, Menschen auch. Man nannte das früher Psychosomatik, heute würde ich sagen, ja eben Geist, Seele, Körper, also die drei Ebenen zusammenzubringen. Und ich wurde auch wieder quasi gezwungen, das einfach zu machen, weil nämlich mein Kinesiologie-Lehrer, der das eigentlich übernehmen sollte, der hat mich im Stich gelassen. So. Ja, und das war dann auch wieder so ein Punkt, ich sagte, ja, dann, ich muss es selber machen. Und so hat sich dann über dieses Testen, über dieses tägliche Arbeiten und dieses Testen diese völlig neue eigenständige Methode entwickelt, die emotional-mentale Befreiungs- und Integrationstherapie. Ist ein bisschen lang und ein bisschen kompliziert, deswegen nenne ich es kurz MBIT, weil es darum geht, sich von alten Emotionen zu befreien. Weil es darum geht, sich von alten mentalen Konzepten zu befreien, von Glaubenssätzen, von Grundüberzeugungen. Weil es darum geht, in Bezug auf beides neue Sachen zu integrieren. Ja, und MBIT passt jetzt dann ganz gut dazu, dass man den Menschen durchaus mit einem Computer vergleichen kann. Ja, wir haben eine Festplatte. Und dann wird was gelöscht und dann wird Platz frei und dann kann man wieder was Neues einspeichern. Also die Bit, Kilobit, Megabit, Gigabyte, was weiß ich, ja. So. Ja, genau. Und diese Methode, die gibt es jetzt mittlerweile so 20 Jahre, aber die habe ich im Laufe der Zeit auch weiterentwickelt. Ich bin immer dafür, es weiterzuentwickeln, nicht stehen zu bleiben, immer neue Erfahrungen zu integrieren und auch. Ja, zu sagen, jeder, der zur Tür reinkommt, bringt mir ein Geschenk mit. Also bringt mir ein Thema mit, was mich spiegelt, was ich für mich noch nicht komplett geheilt und gelöst habe. Ja, und dann greifen wir das auf und dann geschieht das zusammen in der Sitzung, in dem Prozess. Und deswegen bin ich auch keine spirituelle Lehrerin, sondern eine spirituelle Wegbegleiterin. Weil wir gemeinsam ein Stück des Weges zusammengehen, bis sich die Wege wieder trennen und vielleicht nach einer gewissen Zeit auch wieder zusammenkommen. Und
Ja,
so.
das finde ich ja auch so wichtig, ne? Diesen Weg begleiten, also im Endeffekt ja auch einen Weg zeigen, ein Stück mitgehen. Und dann ist es ja auch wichtig, dass da jemand so in seinen eigenen Prozess kommt. Wenn ich jemandem sage, das ist gut für dich, ne? Dann ist das ja schon wieder meine Meinung. Das ist immer sehr gefährlich. Was gut für mich ist, muss nicht für jemand anders gut sein. Was ich aber jetzt, wie läuft das ab mit dem MBIT? Weil wir sind ja alle voll mit ne, Konditionierungen und Mustern und wie läuft das ab? Erzähl mal, das macht mich ja schon wieder total neugierig.
Ja, also das Erste ist, dass es einfach mit der Kinesiologie ein paar Vorbereitungen gibt, um sicherzustellen, dass weder ich noch die Person, mit der ich gerade arbeite, einseitig in der rationalen Gehirnhälfte ist. Ja, dafür wird ausgetestet, da gibt es eine Korrektur, dass wir beide Gehirnhälften bekommen. Ja, und so gibt es noch ein paar andere Vorbereitungen. Die Hypophyse wird getestet, die Epiphyse, siebte Chakra, sechste Chakra, um hier die spirituelle, den Kanal für die spirituelle Anbindung klar zu haben. Ja, weil wenn man das nicht macht in der Vorbereitung, kann man den ganzen Test eigentlich vergessen. So, das ist das Erste, ja. Und dann gibt es bei mir eine Eingangsfrage. Hier und heute und jetzt, wir beide, wir sind gewillt, darauf zu kommen, was jetzt das Sinnvollste und Heilsamste ist. So, und wenn das auch geklärt ist, dann gehe ich erst, sage ich wieder gern, in meine Suchmaschine und teste aus, welche von meinen Methoden, die ich im Laufe der Jahrzehnte mittlerweile ja zusammengetragen habe, welche jetzt im Moment die Sinnvollste und Heilsamste ist, um einzusteigen. Ja, also ich bin da ganz offen. Und ja, was ich sagen kann, dass allerdings so in bestimmt 95% aller Fälle meldet sich dann als erstes dieses Thema Ablösung der vier übergeordneten Elternprägungen. Ganz manchmal geht es auch, ja, zum Beispiel also um ein Zahnarzttrauma. Dass die Klienten kommen dann auch mit dem Thema, ja, und der Test sagt, ja, okay, das steigt da direkt ein. Das kommt vor. Aber meistens geht man erstmal den Weg über diese Elternprägungen. Und das sind also vier. Also Elternprägungen sind ja im Großen und Ganzen schon ein Begriff. Ja, unsere Eltern leben uns was vor und wir machen das automatisch nach und dann finden wir es blöd und wollen es eigentlich loswerden und dann hat man dann vielleicht eine Methode, wo man dann die eine Prägung löst und dann ein paar Wochen später die zweite und dann noch eine und so. Und wenn man so weitermacht, dann ist man eigentlich jahrelang, man ist eigentlich bis ewig beschäftigt, man kommt nicht wirklich durch, ne? So, und ich nutze dann auch diesen Kinesiologietest, um mich mit der geistigen Welt zu verbinden. An, manche nennen das Channeln, ich mache das, bei mir ist das immer sehr knapp. Ja, sehr kurz. Und ich sage dann, ey Leute, das muss doch auch schneller gehen. Könnt ihr mir das mal verraten, wie das geht? Also wirklich so, ja. Ich sprech dann so, ne? Und dann macht es Pling und dann habe ich es verstanden. Und dann, also es gibt also vier übergeordnete Prägungen. Die erste ist, dass wir alle haben Schwierigkeiten damit, andere Menschen zu verstehen. Auch wenn man sich sehr drum bemüht, wenn man therapeutisch unterwegs ist, spirituell unterwegs ist, ja, immer wieder, früher oder später kommt der Punkt, wo man sagt, nee, wie kann man nur? Dann haben wir alle Schwierigkeiten, uns selber wirklich zu verstehen. Ja, man nimmt sich vor, dieses oder jenes ändere ich und wumms, ist man wieder im alten Programm drin. Ja, wie konnte ich nur? Ich weiß es doch eigentlich besser. Dann die Schwierigkeiten, anderen Menschen zu verzeihen und sich selber zu verzeihen. Wobei ich hier an dieser Stelle gerne sagen möchte, wenn man die Menschen fragt, was bedeutet denn Verzeihen für dich, bekommt man so Antworten wie, im Frieden sein mit dem, was war, im Frieden sein mit der anderen Person. Und das ist das Resultat, wenn man verzeihen konnte. Und verzeihen bedeutet den Schmerz loslassen, den eigenen Schmerz, den emotionalen Schmerz. Ja, und das ist etwas, das tue ich nur für mich. Und wie es dem anderen damit geht, das weiß ich nicht. Und da brauche ich mich auch gar nicht drum kümmern. Ja, also und diese vier Blockaden, die werden gelöst. gelöscht, von der Festplatte gelöscht. Und dann wird das Gegenprogramm einprogrammiert, dass man hinterher prinzipiell in der Lage ist, sich selber und andere zu verstehen. Was aber nicht bedeutet, dass man seine Meinung ändern muss oder dass man das tun soll, was der andere sagt. Sondern, ja, wenn ich in der Position von XY gewesen wäre, wer weiß. Wer weiß, vielleicht hätte ich es doch auch so gemacht oder ähnlich zumindest. Ja. Ja, und das Verzeihen halt, das erkläre ich dann auch, wie das funktioniert, ja, was man da machen kann, dass das klappt, dass man diesen Schmerz loslassen kann. Und dann zeigt sich, dass sich allein dadurch schon ganz viele Sachen lösen. Also zum Beispiel so mysteriöse körperliche Schmerzen. Wie, also so Ganzkörperkrankheit ist die Fibromyalgie, wo die Schulmedizin offiziell zugibt, sie wissen nicht, was das ist, sie verstehen das nicht. Ja, und es kann was damit zu tun haben, dass man seinen emotionalen Schmerz nicht loslassen konnte. Und dann psychogene Zahnschmerzen. Also ich habe wirklich sehr, sehr oft Leute gehabt, die kamen mit Zahnschmerzen wie Hölle. Und nichts dran an dem Zahn, nichts, manchmal sogar völlig jungfräulich, nicht einmal ein Loch, nicht mal eine alte Füllung, nichts, aber tut weh wie Hölle. Und dann hängt dann ein emotionaler Schmerz daran, was man sich selber oder jemand anders bisher noch nicht verziehen hat. Ja, und dann begleite ich durch diesen Prozess durch und dann sind die völlig verdattert, der Schmerz ist weg. Ja, manchmal wirklich, also meistens dann so tatsächlich direkt in der Sitzung, ah, jetzt ist es weg.
Ja, aber diesen Zusammenhang sich vorzustellen, ne? Weil es ist ja so, mir tut was weh und dann sehe ich ja nur, ne? Also mir tut zum Beispiel hier, sagen wir mal, der Ellenbogen weh, dann habe ich ja nur den Blick auf meinen Arm. Dann überlege ich ja, was habe ich denn mit dem Arm gemacht? Habe ich mich verrenkt? Ich würde ja nie auf die Idee kommen, dass da ein anderer Zusammenhang ist, dass mein Körper mir eigentlich die ganze Zeit was anderes sagen möchte. Und gerade so in Bezug auf Zähne finde ich das mal wirklich erstaunlich, weil wer weiß denn sowas? Also wenn ich zum Zahnarzt gehe und sage, ich habe da Zahnschmerzen, wenn ich dann Pech habe, bohrt er mir den Zahn auf, oder?
So sieht's aus. So sieht's aus, ja. Ja. Ich hatte mal eine Klientin, das war ganz am Anfang dieser Zeit, als ich anfing zu arbeiten. Die war Anfang 30. Die hatte links, auf der linken oberen Hälfte, bis auf einen Zahn, die waren alle wurzelbehandelt. Alle. Und dann habe ich gesagt, ja, wie ist das passiert? Wie kam das dazu? Und dann hat sie mir erzählt, ja, da war ich Anfang 20, da hatte ich eine Psychose. Und dann kam es immer Zahnschmerz, Wurzelbehandlung, Zahnschmerz, Wurzelbehandlung. So, tak, 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 tak. Also es muss jetzt bitte nicht jeder, der so einen unerklärlichen Zahnschmerz hat, gleich eine Psychose haben. Ja, bei der war das so und das Resultat waren 7 tote Zähne. Ja, innerhalb kürzester Zeit. Und so ist es tatsächlich so, dass es vielen Menschen passiert, dass der eine oder andere Zahnwurzel behandelt wird, einfach aus dieser von den Kollegen so einer Hilflosigkeit heraus. Ja, weil man im Studium nichts anderes lernt. Zahnschmerz, Nerv rausziehen.
Ja. Oh je. Ja, ich glaube, da erkennen sich gerade ganz viele wieder. Und ich meine, ich habe das selber schon erlebt, dass ich wirklich Zahnschmerzen hatte, dass ich wirklich na, gedacht habe, boah, ich halte das nicht aus. Und die waren irgendwann weg.
Ja, da bist du wahrscheinlich irgendwie auf einem anderen Weg deinen Prozess gegangen und konntest in dem, was da gerade im Raum stand, deinen Schmerz loslassen und dann war der Zahnschmerz auch weg, ja.
Ja. Es sind vielleicht wirklich auch manchmal so Themen, ne, die wir nicht ausgesprochen haben. Ich denke da auch gerade so an die Zähneknirscher, ne, die so ganz extrem mit den Zähnen knirschen, weil sie irgendwas nicht aussprechen wollen, für sich behalten.
Ja.
Ne, das ist ja
Ja.
auch so, der Körper will uns ja eigentlich damit auch die ganze Zeit was zeigen, was sagen, ne?
Ja, genau. Ja. Also beim Zähneknirschen, ich kann direkt jetzt mal das eine hier zeigen, genau. Das ist der, kann man jetzt lesen, ja, ne?
Ja, Perfektion, Körper, Geist, Seele.
Perfektionsanspruch. Ja, Perfektion versucht immer nur hier was zu verbessern, zu optimieren. So, ja. Und das, wie gesagt, die zwei, also die zwei sind da nicht mit eingebunden. Ja, und dann ist dieses Knirschen, es müsste doch jetzt endlich funktionieren. Ja, so. Und das passiert aber dann hauptsächlich nachts. Ne? Und das funktioniert nicht. Und das, was funktioniert, das nenne ich dann die Vollkommenheit oder Vollständigkeit. Das heißt, unser Körper zeigt uns auf vollkommene Art und Weise, was hier und hier los ist. Ja, ist ein vollständiges System, was sich immer gegenseitig bedingt.
Ja, ich glaube, wir haben noch sehr dieses alte Bild, was so geprägt wurde. Wir haben einen Körper, wir haben einen Geist, wir haben eine Seele. Ne? Als wäre das alles so abgespalten. Ich glaube, das ist ja mal so jahrelang irgendwie war das so unterwegs, finde ich. Und jetzt ist ja so die Zeit, dass man so diese Einheit, diese Verbundenheit, das Ganze sieht. Und ne? Ich glaube, das kommt wahrscheinlich daher noch so. Ja, das ist Körper und das ist Geist und da ist die Seele. Jetzt musst du mal was für die Seele tun. Jetzt machst du mal was für deinen Geist. Und ja, ich
Ja.
glaube, dass jetzt gerade so die Energie da ist, die sagt, ne? Sieh mal die Ganzheit.
Ja, ja, ja. Ja, aber für die breite Masse gibt es Geist und Seele nicht einmal. Gibt es den Intellekt, ja, und die Psyche. Und die Psyche ist aber nur ein kleiner Bestandteil der Seele. Die Seele ist ja unendlich weit und groß. So, ne? Und der Geist, mit dem Geist meine ich ja durchaus auch den Intellekt, aber auch den Heiligen Geist. Der ist einfach größer, ne?
Ja, oh, ich finde das so spannend. Ich hänge gerade noch bei den Zehen.
Ja.
Ich krieg das bei so vielen mit, die gerade mir erzählen, dass sie zum Zahnarzt gehen und wenn sie noch Weisheitszähne haben, dass die Weisheitszähne gezogen werden und am besten so alle vier auf einmal. Was ist
Ja.
so dein Ansatz bei den Weisheitszähnen? Die haben ja auch eine Bedeutung.
Ja. Also die Weisheitszähne legen sie auf dem Herzmeridian. Ja, also in Verbindung mit unserem Herzen und mit dem Energiehaushalt. Und das sind von der Astrologie her, das sind die Pluto-Zähne. Pluto wird dem Sternzeichen Skorpion zugeordnet. Und das ist ja sehr verrufen. Ja, wenn man so redet, dann sagt einer, ja, ich bin Skorpion, dann kommt gleich sein. Ja. Und die Wahrheit ist aber, dass nur der Skorpion und der Pluto, nur die können zur wahren Liebe führen, zur tiefen Liebe. Ja, da gibt es die oberflächliche Liebe, die so über die Venus symbolisiert ist, so mit, ja, so hübsch sein, gefällig sein, Harmonie, aber auch so was Scheinheiliges, so immer lieb und nett sein und nach außen so was präsentieren, ne? So das, auch in der Paarbeziehung, so das perfekte Paar, aber wehe, dann gibt es einen Konflikt, dann so, kommt mir nach Hause. Ja, und dann wundert man sich, warum es dann kracht in der Beziehung und das wird abgelehnt. Wir müssen das perfekte Paar sein, das darf nicht passieren. Aber wenn man so in die tiefe Liebe geht, dann akzeptiert man auch die sogenannten Schattenseiten. Dann akzeptiert man auch, dass es auch kein perfektes Paar gibt und keine perfekte Familie gibt und dass wir alle Menschen sind, dass wir alle Fehler und Schwächen haben. So, ne? Und dass es dann ins Herz darum geht, wirklich ins Herz zu gehen und tief im Herzen sich eben auch seine emotionalen Schatten einzugestehen. Dass man den Partner, die Partnerin nicht immer nur lieb und nett findet, sondern dass man da auch mal eine Wahnsinnswut haben kann, ne? Oder so. Und für mich ist, warum das so in unserer Kultur so ist, ich interpretiere das so, dass das wirklich was Kulturelles ist, was einfach nicht erwünscht ist, dieser Tiefgang. Und das Fatale daran ist, dass man ja schon, wenn der Zahn noch gar nicht durchgebrochen ist, sondern erst auf dem Röntgenbild die erste Anlage zu sehen ist, und dann sind die Jugendlichen so, na, 14, 15, 16. Dann kommt schon die Empfehlung, dass man an die Eltern rantritt und sagt, am besten wir machen die jetzt gleich raus, weil jetzt ist die Wurzel noch nicht ausgeprägt, da geht das viel einfacher. Und vor allem, gerade im Zusammenhang mit Zahnspangenbehandlung, man verhindert, dass es dann später ein Rezidiv gibt. Also dass die Weisheitszähne, wenn die dann durchbrechen später, dass die das wieder zusammenschieben. Ja, um das zu vermeiden, wird empfohlen, dass man diese Weisheitszähne schon im Keim entfernt oder erstickt oder so. Oder diese wirkliche Liebesfähigkeit, dass die schon im Keim erstickt wird. Das ist meine Interpretation. Das ist ja was Kulturelles, ne? Und ich habe jetzt gerade, weil ich jetzt dabei bin, einen Blog zu diesem Thema zu schreiben, es fiel mir eine Geschichte ein. Da kam ein indisches Ehepaar, Elternpaar zu mir mit ihrem Sohn, der war damals so, ja, 14, 15, wo man so diese Fragestellung hat, ah, Zahnspangenbehandlung. Und dieser junge Mann, oder damals noch jugendlich, der hatte wirklich ein beneidenswert schönes, perfektes Gebiss. Das Einzige, was kulturell, also es ist nicht mal kulturell, nein, das ist Blödsinn. Was an ihm auffiel, er hatte, ich drehe mich mal, damit man es besser versteht, so ein leicht prominentes Kinn. Ja, Progenie sagt man dazu. Aber die Verzahnung war perfekt. Ja, also man könnte jetzt auch sagen, vielleicht, wenn das jetzt so wäre, dass der wirklich so den umgekehrten Überbiss, nein, nein, alle perfekt, ja. Und die kamen die Eltern mit der Frage, man hatte ihnen jetzt empfohlen, an diesem Kind rumbasteln und rumschrauben zu lassen, inklusive den Unterkiefer durchzufräsen, zwei Zähne dazu ziehen, damit man diese Progenie etwas optisch reduzieren könnte. Und was ich davon halten würde. Ich habe natürlich sofort dringend davon abgeraten, ja, der hat ja auch keine Beschwerden, nichts, gar nichts. Und er sah auch hübsch aus, wirklich ein sehr hübscher Junge, ja. Nichts entstellen, nichts, gar nichts, was falsch war an dem, ja. So, und dieser gleiche Junge kam, als er dann tatsächlich ein junger Mann war, mal wieder vorbei bei mir in der Praxis, weil man ihm jetzt empfohlen hat, sich die Weisheitszähne entfernen zu lassen. Da war er so 20 oder so, ja. Die auch sich hinten perfekt eingereiht hatten und nichts verschoben, nichts, gar nichts. Und er ging natürlich dann auch ganz glücklich und zufrieden wieder. Und dann, nachdem ich ihm dann auch wieder gesagt habe, alles in Ordnung, alles in bester Ordnung. Das ist so, so sitzt das Kollektiv bei uns drin. Da kommen Argumente wie, da hinten kann man nicht putzen, was nicht stimmt, man muss es halt lernen. Oder wir brauchen die nicht, weil mit unserer Ernährungsweise hier heutzutage brauchen wir das nicht mehr. Und dazu fällt mir ein, der Ötzi, der hatte keine Weisheitszähne. Und der hat, weiß ich, wann hat der gelebt? Vor 2000 Jahren. Es gab auch damals Menschen, die hatten keine Weisheitszähne. Gibt es heute auch, ja? Es gibt.
Anscheinend brauchen wir die doch, oder?
Ja, es gibt Menschen, die haben die, und es gibt welche, die haben die nicht. Und man muss das immer so situationsgerecht beurteilen. Also ich habe durchaus auch Fälle gesehen, wo ich auch mal gesagt habe, ja, ich würde sagen, in dem Fall besser raus, ne? Aber ich glaube, ich kann es nicht belegen, aber ich würde mal sagen, so bei jungen Menschen sind bestimmt so 80%, die erhalten könnte.
Ja, aber die werden jetzt wirklich alle vier auf einmal. Ich höre das überall, wo ich das Thema Weisheitszähne so höre. Die erzählen mir dann, ja, die Empfehlung ist direkt alle vier auf einmal, so in einem Abwasch.
Ja,
Also ich
ja.
finde das unglaublich.
Ja, und das ist auch für die jungen Menschen, das ist eine Tortur, ja, wenn die laufen 2 Wochen so rum, ja. Die haben dann ein Zahnarzttrauma weg.
Ja, und vor allen Dingen, ich kenne das auch noch so, dass jeder Zahn einen Zug zu einem Organ hat. Und dann denke ich auch immer, also es ist ja nicht so, dass wir, ne, warum haben wir sonst die Weisheitszähne? Nicht nur, damit uns die wieder entfernt werden können. Die haben ja
Ja,
eine Bedeutung. Und
genau.
ne, einfach mal so prophylaktisch, ach ja, die holen wir jetzt mal alle raus.
Ja, genau, ja.
Finde ich sehr seltsam.
Ja, man könnte genauso gut sagen, ach, die Mandeln könnten sich ja irgendwann mal entzünden, am besten gleich. Oder der Blinddarm, am besten gleich weg.
Genau, schon mal zur Vorsorge.
Ja, genau.
Ja, aber ich glaube, viele sind sich dessen gar nicht bewusst. Und ne? Also ich weiß das selber, dass mein Zahnarzt mir empfohlen hat, hier, ja, den brauchen Sie ja nicht mehr, der kann ja weg. Und dann habe ich gesagt, warum denn? Der stört mich doch gar nicht. Warum soll ich den entfernen lassen? Also es gibt gar keinen Grund. Und dann war das Thema auch wieder, aber was. Ich finde das dann schon seltsam, das überhaupt anzusprechen. Ne? Also, der kann ja weg, den brauchen Sie ja nicht. Okay. Ich
Ja,
will aber
ja.
gar nicht, dass der da rauskommt. Also,
Ja.
ich hatte schon das Gefühl, ich muss jetzt hier meinen Weisheitszahn verteidigen. Ja. 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 Die Bedeutung zum Herzen. Aber was heißt das dann, wenn man jetzt mal das so weiter interpretiert? Ne? Ja, unsere Kinder und Jugendlichen, die dann die Weisheitszähne entfernt bekommen haben, das heißt, du siehst das so, dass die Anbindung dann fehlt?
Ja, die wird dann schon mal gleich frühzeitig unterbrochen oder gestört, sage ich mal so. Das heißt jetzt nicht, dass man das später nicht auf der, sage ich nochmal hier, dass man das nicht nachholen kann, ja, hier auf der Ebene. Das heißt es nicht. Also sollen jetzt bitte nicht alle, denen das passiert ist, die Hoffnungslosigkeit versinken und sagen, ich bin nicht liebesfähig oder so. Nein, aber es ist ein Hinweis, ja.
Ja, da einfach vielleicht noch mal hinschauen, ne? Was da gerade so. Also ich glaube, viele fühlen ja auch was. Im Endeffekt ist ja schon ganz oft so. Also ich merke ja, wenn bei mir so ein Thema ansteht, das klopft ja immer wieder an, bis ich mir das dann mal anschaue. Und vielleicht rufen wir einfach mal alle auf, wo so das Thema, ach, kümmere dich mal ein bisschen so um dein Herz, dass sie
Ja.
da mal hinschauen. Und wenn sie vielleicht dann noch ihre Weisheitszähne verloren haben, vielleicht mal ein bisschen genauer hinschauen. Ja.
Ja.
Was können die dann machen? Was empfiehlst du dann?
Genauer hinschauen. Naja, also aktuell kann man dann selber natürlich in seinem persönlichen Leben sich mal umschauen, wo habe ich gerade Herzenskonflikte. Ja, es kann in der Paarbeziehung sein, es kann aber auch zu den Eltern hin sein oder zu den eigenen Kindern oder zu den Geschwistern oder selbst in der Arbeit, ja, mit wem habe ich jetzt gerade einen Herzenskonflikt, wo ich mich verletzt fühle oder vielleicht selber aber auch verletze. Unabsichtlich, ja, die meisten Verletzungen geschehen ja unabsichtlich. So, ne? Und dann hinspüren, was tut mir weh und was passiert hier wieder, was wiederholt sich jetzt schon wieder, was ich schon aus meiner Kindheit kenne oder ja, oder in der Paarbeziehung. Heute ist ja so, fast jede zweite Ehe wird geschieden und bei den nicht verheirateten Paaren passieren ja die Trennungen noch viel schneller. Ja, und das heißt, wir haben ein bestimmtes Muster in einer Paarbeziehung. Ich habe vor kurzem mit einer Dame gearbeitet, die ist schon über 50, die jetzt kam und sagte, dieses Muster wiederholt sich ständig. Mit über 50 noch. Ja, Trennung, dann verbringt man eine Zeit damit, das zu verarbeiten. Man geht in die nächste Beziehung, gleiches Thema. Genau. Also das ist, was man alleine natürlich auch schon mal so ein bisschen erforschen kann und reflektieren kann. Und das andere ist, ja, dass man sich dann schlicht und ergreifend von mir begleiten lässt, wo wir dieses Muster über den Genesiologietest eben sehr schnell auf den Punkt bringen können. Und mit dieser MBIT-Methode, ach, jetzt verstehe ich das endlich, wie dieses Muster genau gestrickt ist. Und ja, und ich verzeihe mir, dass ich da immer wieder drauf reinfalle, und ich verzeihe den anderen, die mich immer wieder da reinziehen in diese Beziehung und dann seinen inneren Frieden damit finden. Und wenn man das auf einer höheren Ebene transformiert hat, dann läutet bei der nächsten Bekanntschaft sofort die Alarmglocke. Moment, nicht schon wieder. Nein, lass das bleiben. Ja, so ist das.
Ja, das kennt ja eben bestimmt jeder, dass man sich da selber erwischt und denkt, warum ist das jetzt schon wieder oder warum passiert mir das jetzt schon wieder? Und das ist ja im Endeffekt, dass da immer was so anklopft und sagt, hallo, schau mal genau hin, das kennst du doch schon. Und dann hängt man ja ganz oft schon wieder da drin. Ja. Aber
Ja.
das ist das, was wir gelernt haben, ne?
Ja. Ja, das sind, manche Sachen sind unglaublich zäh, da schließe ich mich selber auch nicht aus. Ich bin da auch gerade wieder an sowas dran, wo ich denke, ah, immer noch oder schon wieder oder so, ja. Genau.
Ja, aber ich sehe das so, dass das Leben einfach so eine Lebensaufgabe ist. Und da kommen ja auch immer wieder so neue Themen, wo ich dann so selber denke, ach, schau an, bin ich doch gerade schon wieder reingefallen. Das hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, wie sehe ich das dann? Ne, steige ich dann richtig ein, schimpf mit mir und bin unzufrieden, hast es immer noch nicht kapiert oder sag, ja, reingefallen, gucke ich mir das Thema noch mal genauer an. Hat ja auch was damit zu tun, ne? Also wir lernen ja. Ich sehe uns da wirklich als Lernwesen, dass wir hier alle in diesem Leben sind, um ganz viele Sachen zu lernen.
Ja, das sehe ich auch so. Ja. Und dass man aber mit, also aus der Astrologie, man kennt ja dieses Geburtshoroskop, das ist ja kreisförmig angeordnet. Ne? Und dann kann man zu jedem Geburtstag ein sogenanntes Solar machen. Und das beginnt immer da, wo die Sonne steht, zum Zeitpunkt der Geburt. Und dann zum Geburtstag, dann dreht man wieder eine Runde. Am nächsten Geburtstag für das kommende Jahr dreht man wieder eine Runde. Und das deutet eben dieses zyklische Geschehen an, dem wir unterworfen sind. Wir leben nicht linear, wir leben zyklisch. Und mit jedem, man hat die Chance, mit jedem Jahr, dass man bei dieser, wenn man diese Runde dreht, dass man ein bisschen tiefer kommt. Das ist so ein spiralförmiges, ja, und das wird aber immer enger, und es führt einen immer mehr ins eigene Herz, bis man dann ganz punktuell dort angekommen ist. Darum geht es. Und so kommt man jedes Mal, man kriegt das gleiche Thema, aber jetzt eine Schicht tiefer. Und dann ein paar Monate, mal vielleicht auch erst ein paar Jahre später, aber ach, diesmal ist es noch mal eine Schicht tiefer. Und so geht es dann weiter, ja.
Ja, das macht das Ganze auch so ein bisschen leichter, so die Herausforderungen zu sehen, finde ich.
Ja.
Na? Weil im Endeffekt, wir haben uns das ja wirklich das meiste davon ausgesucht, weil wir lernen wollten. Nur wenn wir da so drinstecken in den Sachen, ist das ja nicht so angenehm. Und ne, das hatten wir ja eben schon so ein bisschen, dass wir so ja quasi an unseren ganzen Herausforderungen gewachsen sind und alles uns da so hingeführt hat, wo wir eigentlich hin sollten. Aber wenn ich da so mittendrin stecke in so einer Herausforderung, dann denke ich nicht an das Gute, was da alles kommen kann, sondern bin wirklich, ich weiß, dass ich da ganz oft gedacht habe, was habe ich nicht verstanden, was habe ich hier falsch gemacht? Und
Ja.
also da arbeite ich halt noch so an mir, dass ich dann, ich habe gar nichts falsch gemacht, sondern das ist einfach so diese Lebensaufgabe und dass ich mir diese Sache nochmal was näher anschaue. Und
Ja. Ja.
ja. Wie gehst du mit solchen Herausforderungen selber um?
Ich, ja. Ja, das eine ist, dass ich schon mich auch immer an meine eigene Nase fasse und sage, was hast du noch nicht verstanden? Ja, guck mal nochmal hier, guck mal dahin. Ich bin in der glücklichen Lage mit diesem Kinesiologietest. Da kann ich zum Beispiel auch Textstellen austesten. Ja, und dann gehe ich durch meine Wohnung und sage so, wo kriege ich hier jetzt einen Hinweis Büchern, die ich hier gesammelt habe, ja, wo kriege ich jetzt einen Hinweis, der mir hilft zu verstehen, worum es hier geht? Das mache ich zum Beispiel. Dann natürlich auch immer wieder dieses mir selber, also verzeihen, den Schmerz fühlen, mir selber verzeihen, den Schmerz loslassen, den anderen beteiligten Personen zu verzeihen, den Schmerz loslassen. Andere Frage ist natürlich auch, ja, kann ich den anderen verstehen? Ja, wo tickt der? Wie tickt der oder die? Und ja, zu diesem zwischenmenschlichen Verständnis, da benutze ich eben sehr, sehr gerne das Enneagramm. Ist das ein Begriff oder kennst du das oder ist
Gehört, aber noch nicht damit gearbeitet.
auch noch nicht, naja. Also es ist mittlerweile so, es sickert so langsam durch. Dass dieses die Arbeit mit dem Enneagramm. Und sehr viele Menschen kommen zu mir, die sagen, ja, habe ich schon mal gehört, habe mich aber nicht weiter damit befasst. Ja, habe ich schon mal, ich habe da schon mal was gelesen, aber ich konnte mich nicht einordnen. Und zwar ist es beim Enneagramm so, also es gibt, man kann die gesamte Menschheit in 9 Typen einteilen. Und man muss aber normalerweise selber über das Lesen von Literatur oder über Besuchen von Seminaren selber versuchen herauszufinden, welche von diesen 9 Fixierungen habe ich denn nun. Und ich merke, dass da viele Leute, selbst welche, die mit mir im gleichen Seminar waren, haben sich falsch eingeordnet. Die kamen dann hinterher zu mir und haben gesagt, Sophia, kannst du es mir mal austesten? Ich weiß es immer noch nicht. Und dann wurde aus einem Typ 4 eine 6. Oder jemand, der als 8 eingestuft wurde, hat sich auch als 6 rauskristallisiert. Und so. Genau. Und ja, weil du nach mir gefragt hast, ich bin gerade in einer Situation, es gibt eine Erbschaftsstreitigkeit also ich habe eine Schwester und 2 Brüder und da gibt es 2 Parteien, wir 2 Schwestern und die 2 Brüder. Ja, und dann gucke ich immer, was die 2 Brüder dazu bewirkt, sich so zu verhalten. Also sie versuchen das durchzusetzen, dass meine Schwester und ich enterbt werden. Also was haben die aus ihrer Charakterfixierung heraus für ein Motiv? Ja, und der eine hat Typ 1, der hat es mit der Gerechtigkeit, der glaubt, nur ich weiß, was gerecht ist. Nur ich. Und der andere hat die Habsucht. Da geht es schlicht und ergreifend nur um diesen Geldbetrag, ne, den er da. So. Dann kann ich das verstehen und kann sagen, ah ja, okay, aber mache ich trotzdem nicht mit. Meint nicht mit. Ne. Dann kommt man mehr in die eigene Stille und in die eigene Kraft. Also wir haben auch einen Anwalt hinzugezogen, aber ich arbeite mich emotional nicht so daran ab. Es gibt ja Leute, die werden richtig krank dann, wenn die sowas haben, weil sie das so sehr, sehr, sehr persönlich nehmen.
Ja, das verletzt ja auch, so stelle ich mir das gerade wieder vor, ne? Weil das heißt ja, ein Erbschaftsstreit, da ist ja auch ein Verlust da und dann muss ich mich mit solchen Themen auseinandersetzen. Das finde ich dann auch sehr, sehr verletzend und
Ja,
ne, das ist also, niemand möchte verletzt werden.
genau. Genau, das ist die Verletzung im Herzen, ne? Und da kommt, gibt es einen Schmerz und ich kann da drin hängen bleiben oder ich kann mich entscheiden, ich lasse diesen Schmerz jetzt los, weil der Schmerz hilft mir nicht. Und dann komme ich in eine gewisse Ruhe und sage, und was ist zu tun? Ah, Rechtsanwalt.
Ja.
Ja, und dieses solche Erbstreitigkeiten, das zieht sich mittlerweile, also über Jahre hin. Wir sind jetzt schon, also weit über ein Jahr beschäftigt. Das ist noch in der ersten Instanz. Da braucht echt Nerven dann. Ansonsten, ne? Braucht man wirklich Nerven, weil man da jeden Tag, wenn man da so, jedes Mal, wenn man so einen Brief kriegt von der anderen Seite, wutsch, wutsch, gibt es.
Ja. Und das ist ja viel zu schade, wenn man da Energie reinsteckt. Das sehe ich ja. Also im Endeffekt, wir haben ja schon alle genug Herausforderungen. Da muss ich meine Energie nicht da reinstecken. Ja. Das ist spannend. Ja, ich glaube, das hilft auch so, das Ganze dann mal so ein bisschen zu verstehen. Also ich habe das immer so, dass ich manchmal, ich möchte dann einfach wissen, warum ist das jetzt so? Und wenn ich das dann verstanden habe, dann kann ich da ganz anders mit umgehen, wenn ich nicht weiß, warum macht da jetzt jemand was, wenn ich das so nicht nachvollziehen kann. Dann merke ich auch so, dass meine Energie da oft hingelenkt wird. Und wenn ich das so wie du, ne, das verstehe, ah ja, der macht das aus dem Motiv, der macht das so, ah ja, okay, dann lassen wir die mal machen, die brauchen das. Aber dann kann ich das ganz anders verstehen und da ganz anders mit umgehen. Ja?
Ja, und ich kann aufhören, das persönlich zu nehmen.
Genau.
Also ein Teil. Also ein Teil ist schon persönlich da zwischen uns Geschwistern, aber der größte Teil kommt aus dieser Charakterfixierung. Ja.
Ja, die leben ja quasi so eine Rolle.
Ja,
So stelle ich mir
genau.
das vor. Ja.
Ja.
Spannendes Thema.
Ja.
Ja, ich hätte da doch noch gerade so eine Frage. Wie siehst du so die aktuelle Zeitqualität? Wie nimmst du die so wahr?
Spirituell meinst du jetzt auch so?
Ja, ich finde, es tut sich unglaublich viel und ich finde es auch manchmal sehr, sehr herausfordernd. Da sind so manche Energien, ne, wir sind jetzt Ende Juni, wo ich jetzt auch mal gedacht habe, boah, das finde ich jetzt gerade wieder sehr, sehr schwer zu halten für mich. Wie nimmst du so die Energien wahr, die da gerade so unterwegs sind?
Ja, ich empfinde das auch als sehr anstrengend. Also schon allein diese letzten Jahre da. Ich hatte das Glück, dass ich nicht so außer Haus gehen musste, sondern mehr so hier im geschützten Raum war. Aber immer wenn ich dann vor die Tür ging, um gewisse Dinge zu erledigen, diese Angst, diese Angst. Und das ist eine unglaublich anstrengende Energie. Und die ist nach wie vor da, die hat sich jetzt nur auf die ein bisschen anders verlagert. Damals war es die Angst vor dem Virus, jetzt merken die Leute mehr und mehr, was diese ganzen politischen Maßnahmen uns für Scherereien gebracht haben und bringen. Es sind immer mehr Menschen betroffen davon, persönlich. Ja, und die Politik in unserem Land, da geht ja nichts weiter. Da kommen ja keine Lösungen. Und meine persönliche Meinung dazu ist, dass sich diese ganze Krise, die wir da haben, auch politisch nicht lösen lässt, sondern wir sind wirklich, jeder Einzelne von uns ist aufgerufen, in die Eigenverantwortung zu gehen. Und sich zu fragen, was kann ich an meiner Position tun? Und es stehen jetzt schon ganz viele solche Parzellen, ja, wo sich Leute zusammengefunden haben, die sagen, wir machen hier ein Projekt. Wir fragen nicht, ob wir die Erlaubnis dazu aus der Politik bekommen, wir machen es einfach. Ja, sagen wir mal so Schulprojekte, ja, alternative Schulprojekte. Nur mal so als ein Beispiel. Ja, oder ja, auch Lebensmittelprojekte oder so. Wir behandeln jetzt einfach. Und ich glaube, das, was Basisdemokratie ist, das ist, dass die Basis aus lauter solchen Parzellen besteht, von denen sich manche dann wieder zusammenschließen und die dann langsam größer werden. Und dass auf die Art und Weise, was das praktische Leben anbelangt, ein Fundament entsteht, auf das man dann die Gesellschaft ganz neu aufbauen kann. Also, dass wir nicht nach oben gehen und sagen, was darf ich tun? Was sagst du mir, was ich tun soll? Sondern ich tue, was ich für richtig halte. Und wo ich andere Menschen finden, die sowas auch für richtig halten.
Ja, dass jeder auch so ein bisschen so
Warte mal.
denkt, was möchte ich verändern? Und was kann ich dafür tun? Na, weil es ist ja immer so, wenn es immer so, wenn man sagt oder wenn ich sage, ja, mach du mal, änder du mal, das gefällt mir
Ja.
nicht, änder mal, dann kann
Ja.
ich da lange warten. Außerdem möchte ich auch gar nicht warten, dass da jemand für mich was verändert,
Ja.
sondern ne, ich finde immer wichtig so, dass jeder so bei sich bleibt und einfach schaut, so, was gefällt mir nicht, was kann ich ändern?
Ja.
Und dann merkt man ja auch sofort, dass eine Bewegung kommt und dass sich ganz viel tut. Und ich nehme das auch
Ja.
so wahr, wie du das so sagst, so dieses von der Trennung wieder in die Gemeinsamkeit, ne, ob da jetzt so Dörfer entstehen, die einfach so nachhaltiger leben wollen, die Menschen sich selber versorgen. Also ich finde das toll, was da alles so im Kleinen geschieht, weil ich glaube, so ganz viele kleine Sachen, das ist nachher was ganz toll Großes und
Genau, ja. Und es
ja.
ist immer so die Rede von dieser Hoffnung auf dieses goldene Zeitalter. Das fällt aber nicht vom Himmel. Wir haben jetzt die Chance und auch die Verpflichtung und die Aufgabe, das aufzubauen. Das aufzubauen. Und da muss man tatkräftig auch rangehen. Ja, und ich sehe meinen Teil hauptsächlich darin, mit dieser Arbeit, mit dieser Methode, die ich entwickelt habe, zu unterstützen, dass die Menschen wieder in ihre Kraft kommen. Ja, und dass sie dann aus dieser Kraft heraus an dem Punkt, wo sie stehen, anfassen. So, also das sehe ich als meine Aufgabe, meine Position hauptsächlich.
Ja. Ja, wir haben ja alle wunderbare Gaben und Talente mit in dieses Leben gebracht. Und ich
Ja,
glaube, die
ja.
sind ja auch, die kommen ja alle immer mehr an die Oberfläche. Und das ist ja auch wichtig so, dass ich das immer mehr erkenne. So, was kann ich und was kann ich so der Welt geben? Und
Ja.
wenn ich ja schon selber merke, ah, da kommen ja immer wieder so Muster, die laufen mir immer wieder über den Weg, dann ist das ja meine Entscheidung, mache ich so weiter
Ja,
oder
ja.
verändere ich es?
Ja.
Ja.
Ja, und vor allem aber auch dazu, ich lasse mir helfen. Also mal zu der Frage zurück, was du gesagt hast, wie ich damit umgehe. Ich habe ja erklärt, vieles kann ich selber, aber ich gehe durchaus auch mal woanders hin und lasse mir helfen. Wenn ich das Gefühl habe, da finde ich jemanden, der ist in dem Punkt kompetenter wie ich. Ich stochere immer im Blinden rum, weil da ist jemand, die hat sich auf das Thema spezialisiert und dann gehe ich auch mal dahin und lasse mich begleiten und lasse mir helfen. Und ja, das kann ich dann nachher sofort einbauen in mein System und kann es weitergeben an andere wieder.
Ja,
So. Also, dass man.
das finde ich auch sehr wichtig. Ja,
Ja.
ja. Also ich kann nicht alles wissen, aber dann frage ich die, die es wissen.
Genau, dass man
Ja.
sich helfen lässt, wie gesagt, ne? Dass man nicht zu. Das könnte so ein falscher Stolz sein. Ich muss alles alleine hinkriegen und ich weiß alles besser. Also, nein.
Ja. Oh, mega spannend. Also danke. Du hast uns da echt so ein Rundumschlag, habe ich das Gefühl gehabt. So, die Zähne sind nochmal bei mir ganz neu aufgetaucht, da nochmal genau hinzuschauen. Und ja, auch so die anderen Themen, Vergebung finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, und Enneagramm auf jeden Fall.
Da möchte ich gleich nochmal einlenken. Für mich ist Vergeben und Verzeihen, das sind zwei verschiedene Sachen.
Ah, okay.
Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, das hier zu sagen, weil das, so wie es dir jetzt auch passiert ist, das wird so in einem Atemzug genannt, ne? So, das ist ein und dasselbe. Aber es gibt ja zwei Wörter dafür. Also muss es was anderes sein. Ja? Und verzeihen ist, heißt den Schmerz loslassen und vergeben heißt, ich gebe etwas zurück, wo ich irrtümlich geglaubt habe, ich müsste das tragen, ich müsste mich darum kümmern. Da steckt das Wort geben drin und ich gebe es zurück an die Person, die dafür zuständig ist. Ja, und da muss man dann ein bisschen vorsichtig formulieren. Manche kennen das von der Aufstellungsarbeit. Ja, in erster Linie gibt man Verantwortung zurück an die Eltern. Das ist ein Riesending. Ja, man gibt Verantwortung zurück in einer gescheiterten Paarbeziehung. Ich gebe dem anderen die Verantwortung zurück, was er dazu beigetragen hat, dass die Beziehung gescheitert ist, und ich nehme meine Verantwortung zu mir zurück. Und man ist auch wichtig, dass man die Verantwortung für die Kinder aufteilt, wenn Kinder da sind. Ne? Das ist so was ganz, ganz Entscheidendes, damit eine Trennung dann gesund funktionieren kann.
Ja, das war mir jetzt gerade auch gar nicht so bewusst. Ja, wieder was gelernt.
Ja, mir ist das sehr wichtig. Eine meiner Funktionen ist dieses, so diese Begrifflichkeiten zu definieren. Was wir da, wir wissen oft gar nicht, was wir da so sagen, weil wir das Wort nicht wirklich kennen, ne? Also das mit dem Schicksal, das jetzt oder was. Ach so, sympathisch, ja. Ich finde jemanden sympathisch. Da steckt das Wort Pathos drin, das ist Leid. Wenn ich jemanden sympathisch finde, dann haben wir ein gleiches Leid. Ja, man will eigentlich sagen, ich finde den nett oder den mag ich oder so. Und man sagt, der ist mir sympathisch. Und dann ist es aber auch so. Man findet den ja dann ja so nett, weil man nämlich so
Ja.
ein gleiches Leid hat, ja. So,
Ja.
das ist, ja.
Ja, aber wenn man sich das so bewusst macht, das finde ich echt sehr, sehr spannend gerade, ne? Weil es gibt also nicht nur den Worten eine ganz neue Bedeutung, sondern es sind ja schon unterschiedliche Themen dahinter.
Ja, genau.
Spannend. Ja, ich merke schon, du hast tolle Sachen im Angebot.
Ja, genau. Ja.
Ja, dann. Ich würde sagen, Homepage wird verlinkt und ne, jeder, der da mehr einsteigen möchte, der schreibt dich einfach an.
Gerne, ja.
Und ja, also ich glaube, da komme ich noch mal auf dich zu. Da sind nämlich gerade noch mehr Fragen bei mir aufgetaucht. Da würde ich noch mal
Ja, auch gerne.
gerne, dass wir da noch mal einfach mal ein Gespräch machen und das noch mal ein bisschen da noch mal tiefer einsteigen.
Ja, sehr
Ja, finde
gerne,
ich
ja.
gerade sehr spannend. Ja, ich danke dir und ich kann allen nur sagen, seid neugierig und hinterfragt vielleicht mal so ein bisschen das Thema eurer Zähne. Und
Ja.
wer Fragen hat, der schreibt dich einfach an.
Ja, sehr gerne. Und ich danke dir, liebe Doris, auch für deine Zeit und für das Gespräch. Genau, und ich freue mich, wenn wir im Kontakt bleiben miteinander, ja.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also, herzlichen Dank und ja, euch viel Spaß und eine gute Zeit.
Ja,
Bis
tschüss.
dann, ciao.
Ja.